Wir haben uns heute mal gedacht, wir pfeifen aufs Dezimalsystem. Warum werden Jubiläen meist in Zehnerschritten begangen? Muss ja nicht sein. Und deshalb erklären wir den kommenden Montag zu einem extrem wichtigen Tag. Dann ist nämlich der genau 209. Geburtstag von Charles Darwin, dem Begründer der Evolutionstheorie. Zur Vorfeier des Tages machen wir bei den Profis jetzt mal so eine Art Speed-Dating mit dem Evolutionsbiologen und Kurator am Naturkundemuseum Berlin, Dr. Michael Ohl. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Karkowski.
Herr Ohl, kleines Proseminar zu Beginn. Es gibt in der Evolution die natürliche Selektion und die sexuelle. Wie unterscheiden sich beide?
Ja, die natürliche Selektion ist so das übliche, der übliche Modus, mit dem neue Arten entstehen. Die Nachkommen eines jeden Elternpaares, die unterscheiden sich ja voneinander. Das weiß man ja von seinen eigenen Geschwistern auch. Man weiß auch genau, wie das passiert, aber sie unterscheiden sich eben. Und sie sind in unterschiedlicher Weise dann auch in der Lage, mit den Herausforderungen ihrer Umwelt umzugehen und mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit dann auch ihre Nachkommen in die nächste, also ihre Gene in die nächste Generation weiterzugeben. Und das heißt, die Natur selber wählt aus, mit wem es weitergeht. Mhm. Das ist die natürliche Selektion.
Und die sexuelle?
Die sexuelle Selektion ist ein Prinzip innerhalb von Arten, und das bedeutet, dass Weibchen die für sie geeigneten Männchen auswählen. Das heißt, Männchen, deshalb sind Männchen häufig bei den Tieren auch so bunt und farbenfroh oder haben bestimmte Merkmale, um die Weibchen, den Weibchen zu imponieren, damit die Weibchen sie auswählen und das beste Männchen zur Begattung verwenden, um besonders kräftige, besonders erfolgreiche Nachkommen zu produzieren.
Okay, es gibt natürlich ein paar Tiere, da fragt man sich, warum sehen die aus, wie sie so aussehen. Fangen wir mal bei einem an, was alle kennen, das Zebra. Warum hat das Streifen?
Ja, lange Zeit hat man gedacht, dass das Zebra diese Streifen hat, um sich vor seinen Fressfeinden, vor Löwen zum Beispiel, besser verbergen zu können. Heute weiß man, dass es nicht so ist, sondern man hat herausbekommen, dass es eine ganze Menge Parasiten, Insektenparasiten gibt, Blutsauger, Bremsen zum Beispiel, aber auch die CC-Fliege, die Schlafkrankheit überträgt. Und diese Insekten können gestreifte Formen sehr viel schlechter wahrnehmen als vollkommen durchgefärbte Formen. Das heißt, die Zebras schützen sich durch diese Streifung vor Insektenblutsaugern.
Dann muss ich natürlich nachfragen, warum haben dann nicht alle pferdeartigen Tiere Streifen?
Na, man kann sehr schön zeigen, dass das Ausmaß der Streifung davon abhängt, unter welchem Blutsaugerdruck diese Tiere stehen. Also da, wo es sehr viele CC-Fliegen oder auch Bremsen gibt, haben die Arten, die dort vorkommen, die Pferdearten, sehr viel mehr Streifen als diejenigen, die in Regionen leben, wo es weniger von solchen Lästlingen gibt.
Okay, jetzt was Schweres. Das Schnabeltier. Das Schnabeltier sieht aus, als hätte da jemand gewürfelt. Es hat einen Schwanz wie ein Biber, einen Schnabel wie ein Vogel, Flossen wie ein Otter. Ich meine, es schwimmt auch, legt aber Eier. Wie kommt's?
Ja, das hat tatsächlich auch die Wissenschaftler seit der Entdeckung des Schnabeltieres sehr verunsichert. Und am Anfang dachte man auch, dass da jemand einen Wolperdinger produziert hat und mehrere Teile unterschiedlicher Tiere zusammengebastelt hatte. Sie müssen sich das so vorstellen, dass jeder Organismus im Grunde ein Mosaik ist aus alten Merkmalen und neuen Merkmalen. Das kennt man auch von uns. Unsere fünf Finger zum Beispiel, das ist ein evolutiv ganz altes Merkmal. Und so ist es beim Schnabeltier auch. Es legt Eier. Und das ist ein sehr altes Merkmal, das man ja auch schon von den Reptilienvorfahren kennt. Und aus verschiedenen Gründen, einfach in Anpassung an bestimmte Lebensweisen, hat das Schnabeltier neue, ganz ungewöhnliche Merkmale entwickelt, wie zum Beispiel diesen schuhähnlichen Lederschnabel. Und so entsteht dieses ganz merkwürdige Konglomerat aus sehr unterschiedlichen Merkmalen.
Ist es denn das einzige Tier, das Eier legt, aber gleichzeitig seine Jungen säugt?
Nein, es gibt noch mehr Arten. Eierlegende Säugetiere stehen an der Basis der Evolution der Säugetiere. Und erst später hat sich dann die Plazenta, die Gebärmutter, bei den anderen Tieren entwickelt.
Mhm. Gut, dann reden wir über den Lebensraum. Auch der spielt ja eine Rolle in der Evolution. Warum zum Beispiel, wollte ich immer mal wissen, warum gibt es Eisbären nur am Nordpol und Pinguine nur am Südpol?
Ja, man kann natürlich erstmal fragen, wie kommt es überhaupt, dass ein Tier wie ein Bär sich in die arktischen Gebiete, in diese extremen Lebensräume entwickelt hat. Das hat was mit Einnischung zu tun. Bären stehen in Konkurrenz zueinander und irgendwann in der Frühevolution der Eisbären hat halt quasi der Ureisbär entdeckt, dass die Lebensräume in diesen kalten Regionen noch ohne Konkurrenz für ihn sind und hat dann dort angefangen, entsprechende Anpassungen an den Lebensraum zu entwickeln. Echte Bären gibt es nur auf der Nordhalbkugel und deshalb ist es logisch, dass sich die Eisbären dann auch nur nach Norden in die Arktis hinein entwickelt.
Das war eine schöne Scherzfrage auf Partys, warum fressen Eisbären keine Pinguine? So, ja. Manche Tiere klingen wie aus einem Horrorfilm entsprungen und ich weiß, Sie sind Experte für so interessante Spezies wie zum Beispiel die sogenannte Zombie-Wespe, also die Schabenwespe. Was macht die?
Die Schabenwespe, die jagt für ihre Nachkommen als Beute Schaben und sticht sie mit ihrem Stachel. Und dieses Stachelgift, was sie in diese Schabe injiziert, das ist ein ganz besonderer Giftcocktail, der führt dazu, dass die Schabe zwar die Fähigkeit zu laufen behält, aber ihren Willen verliert. Und die Schabe kann dann die Wespe kann dann die Schabe an den Antennen fassen und in ihr eigenes Nest lenken. Und wie ein Hündchen an der Leine läuft dann diese willenlose Schabe ganz zombieartig mit der Wespe mit.
Wer denkt sich sowas aus? Ich meine, die Natur ist ja auch grausam, oder?
Ja, das denkt sich natürlich keiner aus, sondern das sind tatsächlich Dinge, die durch die natürliche Selektion im Laufe vieler Generationen, über Tausende und Abertausende von Jahren, auf ganz natürliche Weise entstanden sind. Und die Natur ist im Grunde natürlich ohne eigene Moral. Also für uns klingt das sehr grausam, aber es sind unterschiedliche Lebensstrategien, die verschiedenen Arten entwickelt haben.
Man verabschiedet sich ja in der Wirtschaft zunehmend vom einfachen Modell des Homo economicus, also der Idee, dass Menschen immer rational und nutzenmaximiert handeln. Wie ist denn das in der Evolutionstheorie? Macht die Evolution immer und überall Sinn oder macht sie auch mal Unsinn?
Also wenn man Sinn im Sinne von bessere Anpassung, also Anpassung im Sinne von, ich kann mehr Gene in die nächste Generation übertragen. Das ist das Grundprinzip, das ökonomische Grundprinzip der Evolution. Es kann sich natürlich herausstellen, dass sich zum Beispiel durch Änderungen der Umwelt diese neuen Anpassungen als Sackgasse erweisen und dann sterben solche Arten aus.
Das sagt der Evolutionsbiologe und Kurator am Naturkundemuseum Berlin, Dr. Michael Ohl, der uns aufgeklärt hat zu einem ganz besonderen Jahrestag, denn am Montag ist der genau 209. Geburtstag von Charles Darwin. Herr Ohl, herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Schönes Wochenende. Kleine Korrektur muss ich noch einbringen. Der Geburtstag von Charles Darwin war letzten Montag, ist nicht kommenden, sondern er ist immer am 12. Februar. Sorry.